Von Wum bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Und ich glaube auch, dass meine Generation mit dafür verantwortlich ist, dass die politische Lage gerade so ist, wie sie ist.
Die Revolution ist nicht zu Ende, trotz dass man leider hier weniger hört.
Ganz im Ernst, wenn jetzt die richtigen 10 Influencer unsere Petitionen teilen würden, dann würden auch ganz viele die Angst davor verlieren und würden sich denken so, oh cool.
Diktatur kann heute auf morgen kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom bis Z. Ich bin Renate, die Koordinatorin der Frauenseiten, und diese Woche haben wir 2 Gästinnen. Eigentlich das erste Mal externe Gästinnen auch, das finde ich richtig toll. Und zwar widmen wir uns dem Thema Aktivismus, und ich habe hier Julia Jalaifa und Nuria Fischer. Hallo.
Hi.
Hallo.
Was macht euch eigentlich so qualifizierte Expertinnen im Aktivismus? Wo treibt ihr euch gerade im Aktivismus um?
Soll ich anfangen?
Ja, fang gern an.
Ja, also ich weiß nicht, von welcher Ecke soll ich anfangen. Also hier bin ich zum Beispiel mit Nuria in einer Gruppe, also oder 2 Gruppen, soll ich sagen. Einmal Laut gegen Rechts.
Ja.
Und einmal haben wir uns irgendwann, vor 1 Jahr ungefähr, uns getroffen als selbstständige Frauen und wollten wir gegenseitig uns die Erfahrungen weiterteilen und auch gucken, wie man gegenseitig uns unterstützen, also dass wir uns unterstützen können. Und war auch sehr schön. Also waren, sind mittlerweile einige Frauen dabei und sehr interessant. Also ich glaube, ich bin die Älteste. Und laut gegen dich, dann war ich auch auf einmal drin, als die angefangen haben. Also ich wusste überhaupt nicht,
ja.
Und dann Nuria auch drin ist und habe ich mit ihrem Mann telefoniert und so weiter. Also, und dann bin ich auch bei Femizide, der Gruppe, dann bin ich bei Frau Leben Freiheit, sehr aktiv, und Landesfrauentag und ja.
Omas gegen Rechts hast du vergessen, oder?
Omas gegen Rechts.
Haben wir auch schon mal einen Artikel gehabt,
genau.
Auf dem Blog.
Genau. Ja. Ja. Und noch Kleinigkeiten da und hier.
Also ich traue mich jetzt nicht zu fragen, wann du das alles machst. Das werden wir dann später bestimmt noch mal auflösen im Gespräch. Nuria, wie sieht es bei dir aus?
Ja, wie Julia schon erzählt hat, haben wir uns auf der Würde-Ausstellung im Sommer kennengelernt, ja. Vergangenen Jahres.
Ja. Sommer war, oder?
Ja, genau. Und ich bin seit ungefähr 1 Jahr dabei. Und gerade ist es ein bisschen eingeschlafen, weil anderes wieder sich nach vorne gedrängt hat. Ein Frauennetzwerk oder ein Flinternetzwerk aus aktivistischen Flinterpersonen zu stellen. Und genau, das sind vor allem AktivistInnen, Menschen im Ehrenamt, Menschen im sozialen oder im kulturellen Bereich. Und da haben wir uns, ich würde sagen, jetzt so 8 Mal oder so getroffen. Und
ja. Jetzt,
wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass wir es auch bald wieder machen müssen.
Ja, das müssen wir machen.
Genau, ansonsten bin ich Elternbeirat in unserer Kita. Vorstand, das war mir nicht bewusst, wie aktivistisch auch das sein kann.
Ja, Ehrenamt ist auch total vielfältig.
Ja, total. So. Und genau, also irgendwie durch diesen Elternbeiratsposten betreue ich gerade auch ein bisschen geflüchtete Frauen und gebe denen Sprachunterricht oder begleite die zu den Ämtern. Da komme ich ja auch gerade hin. Habe mich gerade vor Renate ein bisschen ausgekotzt. Deshalb ist das gerade sehr präsent. Genau, ansonsten, was gerade aktuell ist, ist mit einer kleinen Orga-Gruppe haben wir vor 3-4 Wochen eine Petition Nein zur Bezahlkarte in Bremen gestartet.
Mhm.
Und da sind wir auch in der heißen Phase.
Und das Team ist auch Flinter? Rein Flinter?
Ja,
Ja, ne?
Ja, tatsächlich. Hattest da du erzählt? Schon. Genau. Mhm. Ja. Das ist anders als bei, genau, Julia und ich waren bei oder sind bei Laut gegen Rechts. Mhm. Durch Laut gegen Rechts bin ich reingebrettert. Ich war mit den Kindern übers Wochenende weg, bin nach Hause gekommen und habe dann mitbekommen, dass mein Mann vorhat, eine Demo zu machen und bin dann mit rein. Und war jetzt bei beiden Demos, insbesondere für die Redebeiträge, zuständig. Also es hat ganz gut gepasst. Ich berate und sensibilisiere zu diskriminierungssensibler Kommunikation und Diversität und sozialer Gerechtigkeit und habe dadurch auch ein recht gutes Netzwerk in Bremen und durch die Demo-Organisation ein jetzt noch viel besseres Netzwerk. Also das ist ja auch gleichzeitig sehr spannend, sehr wertschätzend, sehr befruchtend, wie man da so kennenlernt und was für neue Verbindungen entstehen. Also jetzt auch beispielsweise durch, ja, mit Julia und mir irgendwie begegnen wir uns dadurch dann auch immer wieder in Bremen und haben Ideen, wer irgendwie noch dazu kann, wo es was gibt etc.
Nun hören wir euch ja nur und ich habe euch so zusammengesetzt und es ist ja ein Generationen-Podcast. Ich muss euch noch mal kurz zurückfragen, zu welcher Generation ihr gehört. Ich bin Jahrgang 78, bin noch Generation X gerade so. Ja, Julia.
Ich bin eigentlich im Iran bis 26, 27 Jahre alt war ich im Iran.
Ja.
Und danach bin ich hierher gekommen und was soll ich sagen, Baby, hier? Aber,
ja,
es,
ja.
Aber ich habe was anderes erlebt, wahrscheinlich.
Mhm. Wie würdest du deine Generation beschreiben? Also wir haben schon gesagt, also Babyboomer wirkt so eurozentristisch.
Ja.
Was, da müssen wir noch mal ein anderes Soziologiebuch aufschlagen, um zu gucken, was das eigentlich also gibt es überhaupt so übergreifende Begriffe, die passen oder was passiert da? Habe ich eine Hausaufgabe?
Das musst du sagen.
Wie ich Babyboomer beschreiben würde?
Ja, oder? Ich würde sagen, dass die weniger, also nach dem Krieg war, ne?
Ja, genau.
Nach
für uns,
dem Krieg.
In unserer Welt, nach dem Krieg, ja.
Die hatten natürlich ihre Schwierigkeiten. Ich nehme an, immer noch. Die junge Generation hat sich natürlich vieles geändert, aber wir sind immer noch dabei, ne? Viele Probleme damals schon auch jetzt zu lösen oder bekämpfen. Und also ich glaube, die hatten aber ein bisschen vielleicht nicht so viel, nach dem Krieg war nicht so großer Krieg da wieder. Ne? Mhm. Die sind ohne Krieg mindestens aufgewachsen.
Ja. Und für dich sind ja einfach andere Kapitel wie 79 und so weiter viel wichtiger nochmal,
ja, bei mir war eigentlich so, dass ich nach dem Abitur habe ich ein Jahr auf dem Dorf im Iran gearbeitet habe, als im Statistikamt, ja, sagt man, ne? Statistikamt. Und ich war die einzige Mädchen, damals war ich nur als junge Frau oder ein Mädchen, die nur mit Jungs gearbeitet habe.
Ja.
Und kurz danach war mit der Revolution,
ja.
Dann hatte ich eine Zulassung von Uni Aachen in Deutschland für Maschinenbau. Dann bin ich hierher gekommen. Nee, kurz vorher war ich auch alleine in den USA. Da,
wow.
Also lange Geschichte, ich weiß nicht.
Sehr cool.
Ich habe kurz dazu muss ich sagen, als ich 13 Jahre alt war, dann meine Zwillingsschwester ist leider krank geworden und sie war 4 Jahre krank und mit 17 ist gestorben. Also mein Leben ist wirklich ganz anders als meine Generation vielleicht, einiges. Und dadurch war ich komplett durcheinander und vielleicht auch ein bisschen Depression dabei und so. Also Ich war in Deutschland, habe ich meinen Mann kennengelernt, dann war Revolution, dann sind wir zurückgefahren und haben wir gesagt, wir wollen im Iran was machen, da kann man auch studieren, aber ist leider mussten wir nach 4 Jahre, 5 Jahre wieder flüchten durch Pakistan, Afghanistan, Pakistan. Dann in Pakistan waren wir einige Zeit, ganz schwierige Zeit, mit einem Kind, noch nicht 2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Ja, also meine Generation war, und seitdem ich hier bin, dann kämpfe ich. Also mit euch oder mit anderen Frauen aus anderen Ländern. Und habe ich auch studiert und seitdem bin ich immer dabei.
Ja, und das, was den deutschen Babyboomern hinterhergesagt wird, ist ja, dass die auch vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert haben.
Ah, okay.
So. Das ist ja was ganz andere. Ja. Ja, ganz andere Problematiken, als sich um die Revolution zu kümmern, beziehungsweise sich mit der Revolution auseinandersetzen zu müssen. Ja. Und Auslands, ich meine, es war wahrscheinlich auch ungewöhnlich, so früh schon so viele Auslandsaufenthalte machen zu können.
Ich habe auch den Krieg erlebt zwischen Iran und Irak. Ne? Mhm. Ja. Denn hier war ich auch immer gerne dabei. Ich habe auch mit meinen Freundinnen also auf dem Markt gegen Gerechtigkeit für Frauen, also Lohn oder egal, Kindergarten und so. Wenn ich Zeit hatte, war, die haben mich angerufen, weil ich natürlich da habe ich mitgemacht. Weil das ist auch mein Stück, ein Stück von meinem Leben hier. Also, und sehe ich auch so weiter, weil ich mittlerweile auch Enkelkinder habe. Mhm. Und ich kann nicht anders machen.
Ja.
Muss ich dabei bleiben. Nämlich.
Aber ich finde es auch interessant, dass du erzählst ja, dass du mit 17 oder so angefangen hast, aktivistisch zu arbeiten. Und ich wäre nach Generationseinteilung ein Millennial. Mhm. Und ich bin super spät erst zum Ehrenamt oder zum Aktivismus gefunden. Weil ich es davor einfach total kuschelig-muschelig hatte. So. Also für mich gab es in dem Sinne keinen Grund. Und ich glaube auch, dass meine Generation mit dafür verantwortlich ist, dass die politische Lage gerade so ist, wie sie ist.
Harte Worte.
Naja, aber ich meine ganz im Ernst, ich finde, wo ich echt schlucken musste, war, als ich Fridays for Future und so auf der Straße gesehen habe und mir dachte so, boah, sind wir faule Säcke. So. Mhm. Die Jungen machen es gerade vor, irgendwie, was gerade angesagt ist. Mhm. Ich glaube, ich war vor 5 Jahren das erste Mal auf einer Demonstration. Ich habe Mitte 20 das erste Mal gewählt, weil es mir vorher auch einfach egal war und weil ich nicht aus einem sehr politischen Haushalt komme. So. Und es war einfach, ich hatte das Gefühl, dass mich das auch alles ein bisschen nichts angeht.
Ja.
So. Mhm. Also irgendwo auch bestimmt irgendwo ein egoistisches Denken auch, dass ich mich halt um mich selbst kümmern muss. Das ist natürlich auch was Biografisches, dass ich mich auch um mich selbst kümmern musste. So. Mhm. Und als Frau, also es war irgendwo auch mehr dieses feministische, dieses neoliberale feministische Denken, dass ich dafür sorgen muss, dass es mir gut geht und dass ich vorankomme. Mhm. Weil ansonsten macht das niemand. Aber dadurch hört man auf, nach links und rechts zu gucken und die Struktur zu sehen und nicht irgendwie die Alleinverantwortung bei Individuen.
Ja, ich bin hinter dem eisernen Vorhang groß geworden und für mich war dann zum Beispiel Wählen total elementar gewesen. Es war super toll, das erste Mal wählen zu dürfen und es passiert auch was und nicht nur ist es so eine Wahl in Anführungsstrichen oder solche Sachen, deswegen ist schon spannend, dass es ein ganz anderes Erleben ist oder so umringt zu sein von Springerstiefeln und aufzupassen und wegzurennen oder so, ne, in den 90er Jahren in Ostdeutschland oder so. Und dann eher dafür zu kämpfen, zu sagen, ja, es gibt halt auch andere Leute dort, aber so richtig viel selber konkret habe ich auch nicht dauerhaft gemacht. Deswegen, ja, es ist total spannend. Also was das für einen Unterschied macht, ne? Das persönliche Erleben oder der Geburtsort. Ja. Einfach.
Total.
Ja, ja.
Zu wissen, dass du nicht reisen darfst, dass du nicht weg kannst.
Ich habe auch gerade das Gefühl, dass es in meiner Generation gerade ganz schön viel Arschtreterei braucht. So. Also ich finde nicht, dass das jetzt gerade weil sie meinen gewünschten Effekt hat, dass gerade alle aufwachen und sich denken so, ui, jetzt müssen wir aber mal alle. Und das frustriert mich durchaus, also vor allem in meiner Generation, weil ich zum Beispiel in der jüngeren Generation dann echt Menschen erlebe und richtig gerührt bin und Hoffnung bekomme, weil ich junge Menschen sehe, die jetzt schon irgendwie sich engagieren, in einer Partei sind, ansprechen können, wenn Sexismus passiert, wenn Rassismus passiert, die ihre Eltern aufklären oder sich Sachen nicht gefallen lassen. Und das beeindruckt mich total. Mhm. Also ich find das... Das brauchen wir. Und andererseits brauchen wir, dass es halt alle machen oder einen Großteil macht, weil ich nämlich auch sehr viel Überforderung sehe. Ich habe einerseits, dass ich dann denke so, oh Mann, und ich habe in meiner Jugend, keine Ahnung, irgendwelche Talkshows oder Richtersendungen oder so geguckt. Das habe ich mit meiner Zeit gemacht. Ja, also auf jeden Fall Fernsehen. So oder weiß ich nicht. Und was hätte ich denn alles in dieser Zeit machen können? Und andererseits sehe ich gerade junge Menschen, die, ich kann es nicht ganz einschätzen, aber die gefühlt irgendwie an der Kante zu einem Burnout sind. Und das kann es halt auch nicht sein. Ja. So viel Verantwortung einer kompletten Generation zu geben. Oder ich finde auch allgemein auch jetzt bei Laut gegen Rechts irgendwie dieses Gefühl zu haben, oh Gott, jetzt sind wir dafür verantwortlich, dass was passiert in Bremen. Irgendwie so nach einer Zeit dachte ich mir, nee, das ist totaler Quatsch. Bremen ist dafür verantwortlich. Alle, die auf Demonstration sind, alle, die in Bremen leben, sind dafür verantwortlich und müssen gucken, was mache ich in meinem Alltag, was mache ich in meinem Beruf, in meiner Freizeit, in meiner Beziehung etc. gegen rechts und nicht, oh cool, da ist eine Demo, ich gehe dahin. Und ruf irgendwie für 2 Stunden, dann gehe ich nach Hause und dann war's das. Und dann gucke ich noch auf Social Media, wann es die nächste Demo gibt. Also es ist total wichtig, dass irgendwo auch diese Verantwortung anders verteilt wird, dass Demokratie bedeutet Lebendigkeit und impliziert, dass alle Menschen, die in der Demokratie leben, einerseits teilhaben können, natürlich. Also es gibt viele Barrieren, aber andererseits vor allem die, die sie haben, auch diese große Chance nutzen. Und das ist was, was wir ja auch schon oft besprochen haben, dass beispielsweise wählen zu gehen oder in einer Demokratie zu leben ein Privileg ist, hast du gesagt. Mhm. Ja. Und vielleicht magst du da ja auch mal von erzählen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es wird hier irgendwie so, ach, geht mir nichts an, ach, mir geht's doch gut, ach, hat doch nichts mit mir zu tun. Aber Demokratie ist was Zerbrechliches und das sehen wir, dass immer mehr Länder keine Demokratien mehr sind. Und dafür müssen wir kämpfen, dass es das bleibt.
Ja, das finde ich auch richtig, was du sagst. Also eigentlich, ich habe also Schah-Regime erlebt im Iran. Und dann kam Khomeini. Schah war natürlich Diktator, aber sehr modern. Ne? Mindestens hatte einiges für die Frauen positiv gemacht. Oder auch mit Industrie und einige Sachen. Ne? Aber danach, das islamische Regime, die haben alles kaputt gemacht. Die haben auch unsere Generation, wollten die vernichten eigentlich. Und Diktatur kann heute auf morgen kommen eigentlich.
Ja.
Hier mit einigen auch, wir haben genauso das. Ne? Ich diskutiere viel, also wirklich gerne mit den vielen, ne, verschiedene Generationen, die sagen, ja, wir haben noch, ja, Demokratie ist wie eine Pflanze, eine ganz zarte Pflanze. Und wenn man das nicht pflegt, dann geht ganz schnell die Wurzeln kaputt. Und dann ist schon dort, bis es wieder wird, diese Pflanze auf die, na, schon ein bisschen gepflegt habe. Und im Iran ist das so. Im Iran zum Beispiel, die Frauen haben keine Rechte, überhaupt keine Rechte. Und Männer auch nicht so besonders, aber natürlich viel besser. Mhm. Wenn ich gucke, dass wir sind jetzt hier und das ist mein Wunsch, dass wir uns zusammentun, dass wir auf die Welt gucken, was in Afghanistan passiert. Warum kommen die überhaupt hierher? Warum bin ich hier? Ich wollte eigentlich nur hier damals studieren und dann wieder zurück und so, ne? Dann bin ich durch Afghanistan, Pakistan geflüchtet, bis ich irgendwann hierher kam und so. Warum kommen die? Warum machen die Westen so, unterstützen unsere Länder nicht? Weißt du, ich habe hier ist mein Zuhause, da habe ich auch meine Erinnerungen, alles daraus, dass ich nie wieder zurück konnte. Ne? Und habe ich auch meine Eltern, eigentlich meinen Vater, habe ich nie wieder gesehen. Das sind die Schmerzen, die wir alle haben. Ne? Auch Verwandte, meine Schwester habe ich nach 18 Jahren gesehen, mein Bruder nach 36 Jahren gesehen. Und ich kann gut verstehen, wir alle, besonders wir Frauen, leiden darunter, weil wir auch viele andere Verantwortungen übernehmen, ob ja. wir wollen oder nicht. Ne? Da denke ich mal immer, ja, ich muss hier was machen, dass wir zusammenkommen. Und das war mein erster Schritt schon, dass ich immer mich eingemischt habe und wollte sagen, hey, wir sind auch da. Wir sind mit euch. Eigentlich, wir sind alle zusammen. Ich habe auch lange Zeit in Teneva gearbeitet als ja. Diplom-Ingenieurin und also Hochbauarchitektin war ich da und habe ich so vieles erlebt und so viel gemacht und mit den Frauen, die ich brauchte eigentlich nicht, aber Vorentwürfe habe ich mit den Frauen und Kindern gemacht zum Beispiel, ne? Und sah ich, dass die Kinder kommen und übersetzen, weil die Mutter einige konnte nicht richtig durchsprechen. Also habe ich immer alles mitgeschleppt, bis ich irgendwann gesagt habe, Mensch, das ist mein Land hier. Hier bin ich, mein Zuhause ist hier. Und vor denen auch eigentlich, vor den anderen, die ob Gastarbeiter innen waren oder nicht. Oder geflüchtete Menschen und so. Und dann habe ich immer in den Kopf gehabt, ich muss alles zusammen. Und bin ich jetzt ehrlich gesagt mittendrin. Ich habe so viel Kontakt. Ich habe 2015 auch viel ehrenamtlich mit den geflüchteten Menschen geholfen. So. Und habe ich vieles erlebt, dass hier fehlt uns vieles. Also zum Beispiel Frauenhäuser. Ich hatte aus Afghanistan Frauen, der Mann wollte sie und ihre Tochter töten und dann musste ich helfen, das war auch in Corona-Zeit. Mhm. Und die Polizei hat angerufen und hier und da und es war wirklich in kein Frauenhaus habe ich für sie einen Platz gefunden. Polizei auch nicht. Also es war alles voll in Bremen. Und da habe ich sie auf meine Parzelle hingebracht mit drei Kindern. Und das war auch Winter. Also ich habe vieles erlebt. Deshalb es ist mir egal, wer aus welchem Land kommt und hier geht es den Frauen gut und da nicht und so. Wir sind alle von einem Wurzel. Weißt du, und ja. das macht mir wirklich, gibt mir viel Kraft. Ne? Und bin ich auch froh, dass auch Nuria und viele andere Frauen kennengelernt habe. Und sehe ich, dass Generationen, trotz dass du sagst, du warst so bequem, hastest du und so, aber trotzdem sehe ich, dass du sehr aktiv bist jetzt. Ne? Und finde ich ganz toll. Denke ich, wir können was hier ändern, wenn wir zusammen sind.
Ja, ich würde auch, dass so das so Verbindung ist im letzten Jahr mein Lieblingswort geworden. Weil es im Endeffekt die ganze Zeit um Verbindung geht.
Ja, also zum Beispiel mit der Frauleben Freiheit. Ich habe vor 1,5 Jahren, am 16. September 2022, ist Gina Massa Amini getötet worden. Und ist dieser Aufstand, ne, auf einmal, als sie also beerdigen sollte am 17. September. Dadurch, ich habe einfach, wir haben eine Leserbrief, gibt es bei Westerkurier, haben wir da was geschrieben. Wir haben gesagt, warum gibt hier keine Nachricht darüber, dass es so und so im Iran und dann, mein Mann hatte Corona, ich auch. Und danach, als ich gesund war, habe ich, weiß nicht, wie viele Kopien von diesem Leserbrief gemacht, ein bisschen geändert. Und ich war überall, habe ich verteilt, egal im Bürgerschaft und Ämter, ja, auf der Straße. Und dadurch habe ich viele Kontakte auch bekommen. Und da habe ich angefangen, so eine Gruppe auf die Beine bringen und so weiter. Also bis den Leben, Freiheit, richtig, hatten wir jede Woche eine Aktion. Und einige haben auch viel mitgemacht, einige weniger. So. Und denke ich mal, das ist eine internationale Parole. Wir müssen dabei bleiben, wenn die Frauen frei sind, wenn Leben Freiheit gibt, dann was wollen wir noch mehr? Das ist lange, lange Weg natürlich, bis wir da gehen.
Das ist unheimlich spannend, wie du erzählt hast, also wie du gerade beschrieben hast, also die Anfänge beschrieben hast. Du hast den Leserbrief genommen,
ja,
kopiert und verteilt.
Ja.
Nuria, du so als Internet, immer im Internet zu Hause, ganz viel Internet, Internet.
Oh, ich glaube, da hast du ein bisschen die Falsche sitzen. Ja, also ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt und das war auch spannend, beispielsweise, dass wir bei Laut gegen Rechts ja alles über Instagram und, ja, Slack haben, ja, laufen lassen. Ja. Und das war ja auch für dich ganz schön hart, ne?
Das war hart, also, aber ich habe einiges gelernt. Also ich sitze manchmal da und versuche das. Und die ich schreibe ganz schnell, weißt du? Ja. Und dann kommt 5, 6 und ich bin immer noch bum, 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 bum. Also mein Gott, ich bin so nicht so weit.
So meine ich das eigentlich gar nicht, sondern man erreicht auch Leute mit den,
ach so,
mit
Flyer,
dem Papier. Du erreichst Leute mit Papier, vielleicht erreichst du auch andere Leute, weil das Internet sozusagen Kreise begrenzt, die was sehen und gnädig ist oder ungnädig, je nachdem, wie populär der Inhalt ist. Und eigentlich finde ich das unheimlich spannend, wie das so gemacht wird oder auch was für Arbeit dahinter steckt, wenn du im Internet damit anfängst und dann die ganze Zeit administrieren musst, wer alles irgendwie antwortet und Fragen hat und rumnervt oder trollt oder macht oder tut. Also ich denke so, ich glaube, ihr könnt da in beide Richtungen, glaube ich, voneinander lernen. Nicht nur, dass man irgendwie Slack lernen muss oder schnell tippen, oder? Also weil dieses Ausdrucken und Abgeben auch an Leute, die das vielleicht nicht kriegen würden sonst, das finde ich total spannend.
Ja, aber das finde ich, also was Julia auch erzählt hat, dass im Endeffekt angefangen, irgendwie was zu schreiben, was zu verbreiten. Und es ist ja eigentlich voll das Klinkenputzen. Also du musst ja mit so vielen Menschen in Kontakt treten, um ein Netzwerk aufzubauen, um Verbindungen aufzubauen, um MitstreiterInnen zu finden, etc., dass du kommst überhaupt nicht um den richtigen, wahrhaftigen Kontakt, kommst du überhaupt nicht hinweg. Also ich bin auch für die Petition, ich bin nur am Telefonieren, ich bin nur am Kaffee trinken und am Mittagessen und am Abendstreffen und am Nachtelefonieren. Also das bedarf so viel Vertrauensaufbau. Und das glaube ich zum Beispiel, was mir bei Ehrenamt auch tatsächlich auch einfach zu schaffen macht. Ich möchte, dass die Menschen mir vertrauen. Also ich kann beispielsweise, ich habe für die Redebeiträge irgendwo auch ein Versprechen gegeben, was das für eine Veranstaltung sein wird. Und die kann natürlich nicht ich bestimmen. Also als ein kleines Rädchen im Orga-Team. Und trotzdem weiß ich, wenn ich das Vertrauen nicht im Vorfeld aufgebaut hätte, dann wären die Menschen, die bis jetzt bei uns auf der Bühne gewesen sind, wären dort nicht hingegangen. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung, die ich darin dann auch spüre, diese Menschen auch nicht zu enttäuschen. Oder heute. Also, ich habe ja heute zwei Frauen aufs Amt begleitet und war dann bei der AOK in der Fahr. Und sie waren aber in der AOK hier. Und ich bin sozusagen eine halbe Stunde in die falsche Richtung. Dann bin ich eine halbe Stunde zurück. Da habe ich mich aufgeregt darüber. Und dabei ist mir aufgefallen, okay, die spricht kein Deutsch. Wir haben auf Englisch geschrieben. Ich habe in der Fahr gesagt und sie hat gesagt, ja, ja. Und meinte dann aber in Walle. Also hier, nee, ich glaube,
Innenstadt, Brill.
Walle, genau. Brill. So, dann haben wir komplett aneinander vorbeigesprochen. Da muss ich irgendwie meine Wut schlucken. Und also es ist die ganze Zeit so ein Miteinander wieder schlucken, wieder verstehen. Mhm. Okay, niemand will was Böses.
Und du musst auch so viel reingeben, ne? Du musst ja auch so viel, du musst ganz viel Vertrauen und Energie selber so reingeben, um auch was zurückzukriegen, ne? Also das ist ja so immateriell. Es geht ja nicht nur um Zettel schreiben, sondern es geht ja auch so darum, den anderen, das Gegenüber zu lesen und zu gucken, ja, wie komme ich, wie kommen wir gemeinsam voran?
Also ich muss zugeben, jetzt beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit geflüchteten Frauen, da ist es mein allergrößtes, was ich bekomme, ist Vertrauen.
Mhm.
Und viel mehr kann ein Mensch einem wahrscheinlich auch gar nicht geben. So, aber überhaupt, dass mir vertraut wird, dass jemand mich anruft und mich fragt, ob ich da mitgebe, in einem sehr, sehr vulnerablen Situation, wo die Person das eigentlich gerne niemandem mitteilen würde, aber das machen muss. Und ich merke auch einen Machtunterschied und dass die Person trotzdem diesen Schritt gehen kann und mir vertraut. Also mehr kann ich gar nicht bekommen in so einer Situation. Irgendwie durch Laut gegen Rechts beispielsweise. Keine Ahnung, bin ich dadurch jetzt in der Antidiskriminierungs-AG vom BRI gelandet, zum Beispiel. Und dadurch gibt es nochmal Kontakte. Und das ist auch total schön. So, also es ist nicht so, dass es die ganze Zeit nur so wäre, als würde ich irgendwas geben oder so, sondern ich bekomme ja unfassbar viel zurück. Es ist nur sehr unterschiedlich, mit wem man in Kontakt ist, was daraufhin passiert. So.
Aber wie ist das denn mit dieser Performance von Aktivismus? Erstmal die Menschen, die immer teilnehmen und so sagen, ah, ich war dabei, hallo, ich bin so toll, ich muss das im Internet teilen, aber auch diesem, du musst ja schon, du kannst ja auch überall dich engagieren und es muss nicht unbedingt so sichtbar sein. Und das kostet ja auch viel Kraft. Also es wird bestimmt auch Neiderinnen geben, die sagen, naja. Aber es kostet ja auch viel Kraft, sich dann auch noch öffentlich zu zeigen und zu sagen, ja, ich engagiere mich hier und nicht nur, ich habe jetzt gerade die Baupläne geschrieben dafür oder das Konzept, das Sicherheitskonzept erstellt oder so. Hat sich das denn nicht auch in den Jahren so verändert, wie auch diese Performance, der Performance-Aspekt davon vielleicht auftaucht von Aktivismus?
Also was Nuria sagt, ich glaube, eure Generation ist locker mit den Social Media oder Internet. Also ich habe auch sehr, musste ich lernen und dies und das natürlich. Ne?
Ja.
Aber ich hatte keine große Interesse oder Zeit. Unsere Generation hatte mehr mit dem Papier zu tun. Ne? Ich hatte damals überhaupt, wusste ich nicht, Instagram. Ich weiß nicht, ob es gab oder nicht. E-Mail gab es natürlich, dies und das und so. Aber so in der Form, dass es so schnell gewachsen ist, ist schon seit ein paar Jahren. Da war auch Corona und mussten wir was machen. Und deshalb, also mit dem Papier, dann kam ich so schnell in Gespräch mit den anderen. Ne? Aber beide Methoden finde ich ganz toll, wenn man macht. Ne? Wenn wir auch Aktionen haben, egal welche, Frauenleben, Freiheit oder bei uns, laut gegen rechts oder die anderen, dann man kommt, wenn man so ein Stück Papier, was darauf steht, Kurs weitergibt, dann kommt man schnell im Gespräch. Ne? Dadurch kenne ich auch so viele. Gesicht zu Gesicht meine ich, ne? Nicht nur im Instagram. Denk ich mal, die wachsen zusammen und es wird auch sich einiges ändern. Weil das ist so.
Also ich würde tatsächlich, die Sichtbarkeit auf Social Media ist definitiv Teil meiner Arbeit. Also bei mir kommt ja einfach noch zu diesem Aktivismus dazu, dass ich ja auch selbstständig bin und ja auch was mache, was jetzt durchaus auch was damit zu tun hat. Und ich wurde vor 2,5 oder 3 Jahren dazu gedrängt, jetzt auch mal auf Social Media aktiv zu sein. Ich war das davor gar nicht. Also ich war gar nicht auf Social Media unterwegs. habe das auch nicht richtig verstanden, weil, also ich muss zugeben, dass ich das bis jetzt so sehe, ich verbringe selber privat gar nicht viel Zeit auf Social Media. Mhm. Also ich konsumiere gar nicht viel. Ich habe meine politischen Kanäle, die ich so durchgucke und ein paar Leute. Aber das ist für mich zu viel Zeit. Also das kann ich überhaupt nicht leisten. Und ich bin ja auch eine Leserin und das sind mir zu viele Informationen. Also ich kann gar nicht, also es ist mir einfach zu viel. Ja. So. Aber als ich einmal Social Media verstanden habe, dass ich dort tatsächlich selbst erzählen kann, welche Überzeugung ich habe, welche Haltung ich habe, was es alles gibt und dass ich das dafür nutzen kann, auch Sachen zu teilen oder auch tatsächlich auch Vorbild zu sein. Also weil ich habe angefangen mit Social Media, als ich sehr, sehr unzufrieden in meiner angestellten Situation mit dem dritten Kind schwanger war und wusste, dass ich das nicht, also dass ich mir eine Perspektive aufbauen muss. Und das habe ich beispielsweise auf Social Media auch geteilt. Und ich glaube schon, dass ich einigen Müttern oder Flinterpersonen Mut machen konnte, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass es strukturell nicht so sein sollte. Weil als ich es jetzt irgendwie dann den Übergang geschafft habe, war ich so dermaßen erschöpft, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ich als Frau so viel Mehraufwand habe und mir im Endeffekt eine andere Perspektive aufbauen musste oder halt weiter unglücklich und schlecht verdient, klein gemacht oder wie auch immer.
Alles zusammen.
Ja, ja. Weiterzumachen. So.
Ja, so kenne ich dich auch als Gründerin. So.
Genau.
Gründerin mit Baby auf dem Arm.
Ja, Gründerin mit Baby auf dem Arm.
So habe ich dich zum ersten Mal im Internet gesehen vorher.
Ja.
Einiger Zeit.
Ja, ja. So, und das war, also das sind tatsächlich, also für mich ist es halt total normal, weil ich habe tatsächlich, also ich habe meine ganze, also die dritte Elternzeit habe ich gegründet und mit Baby auf dem Arm.
Ja.
Und habe mir auch über, also Social Media jetzt nicht, aber über nebenan beispielsweise, ich treffe mich gleich auch wieder mit der Frau, habe ich Menschen gefunden, die mit meiner Tochter spazieren gegangen sind während der Elternzeit, damit ich an meiner Selbstständigkeit arbeiten konnte. Und das ging auch durch Sichtbarkeit. Dadurch, dass ich geteilt habe, wie es mir geht, was ich brauche. Und dadurch habe ich Hilfe bekommen.
Toll.
Und auch ganz viel Kontakt. Ich habe jetzt noch Kontakt zu Frauen, die mir geschrieben haben, so, oh Mann, hätte ich das mal gewusst, als ich in der Situation gewesen wäre. Ich hätte mich nicht getraut, weil sich das nicht gehört, dass irgendjemand was nicht hinbekommt oder so in der Mutterschaft. Oder dass eine Mutter in der Zeit, wenn Kinder so klein sind, irgendwelche Träume oder irgendwelche Ambitionen haben dürfen. So. Und das, also für mich persönlich ist Social Media total wichtig und gleichzeitig unfassbar überfordernd. Und beispielsweise, wenn ich so Peaks habe, wie, weiß ich nicht, wir machen jetzt in einer Woche ein Demo oder dieses Mal in anderthalb, dann hört man von mir halt auch nichts mehr. So, dann bin ich da auch raus. Also es ist trotzdem auch das, was ich als allererstes kürze. So. Deshalb habe ich immer ein bisschen Angst, über Social Media so ein Bild zu geben, dass, guckt mal, das ist alles möglich und bam, drei Kinder und bam, Ehrenamt und Selbstständigkeit und zack, zack, zack.
Und dann noch
10 Bücher lesen und hier und da. So, und das stimmt, also das ist tatsächlich, das mache ich so. Aber ich mache ja, also es ist ja ganz viel noch. Und tatsächlich, im Zweifelsfall, wenn man nichts von mir sieht, dann kann jeder davon ausgehen und jede, dass ich es halt nicht schaffe, weil ich einfach komplett zu bin, weil ich mich wieder zugehauen habe, weil es mir vielleicht auch nicht gut geht. So, und das ist halt auch eine Seite der Realität, die ich versuche abzubilden. Aber wie gesagt, meistens habe ich auch einfach keine Zeit, die abzubilden. So.
Mhm.
Aber es ist total cool, wen du halt alles mit Social Media umsonst erreichen kannst. Es ist nicht umsonst, weil du zahlst mit deiner Zeit.
Ja.
Und trotzdem.
Deinen Nerven.
Und deinen Nerven, genau. Bis jetzt noch nicht so richtig mit, du hast vorhin von Trollen gesprochen, aber beispielsweise habe ich mich jetzt im Zuge der letzten Entwicklungen und wahrscheinlich auch viel zu spät dazu entschlossen, jetzt dann doch mal zu gucken, was TikTok ist. und habe dort mein erstes Video hochgeladen und zack, waren sie da. Und das ist schon, eigentlich habe ich auch halt keinen Bock drauf. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf TikTok zu sein und gleichzeitig denke ich mir nur so, nee, jetzt anscheinend ist es gerade nötig, auf TikTok zu sein. Und genau das Gleiche war es eigentlich auch bei Instagram. Ich habe eigentlich keine Lust, ich will ein Buch lesen, ich will nicht auf Instagram sein oder ich will einen Brief schreiben, genau das Gleiche. Aber es ist so, ja, gut, wo kannst du so viele Menschen erreichen wie auf Social Media? So, und die Petition beispielsweise, also Nein zur Bezahlkarte für Asylsuchende, die ist jetzt gerade aktuell eigentlich nur online. Es ist halt einmal die Petition und einmal haben wir auf Instagram eine Aufklärungsseite, wo wir alle Probleme und Behauptungen aufschlüsseln, also total super. Aber da ist es zum Beispiel, dass das wieder so ein Thema mit so viel Voreingenommenheit und Angst ist, wenn es um Geflüchtete geht und um die Rechte von Geflüchteten, dass es viel schwieriger ist, Leute zu erreichen. Also bei Laut gegen Rechts beispielsweise, da hatten wir innerhalb von 3 Tagen, hatten wir irgendwie, was weiß ich, Tausende von Followern. Und also die Petition, das ist echt ganz schön hart. Und da merke ich gerade so, okay, alles klar, wir müssen jetzt wieder nach außen gehen. Wir müssen wieder in Kontakt gehen. Irgendwie versuche ich jetzt gerade, okay, beispielsweise wollen wir jetzt wahrscheinlich einen Stand bei Musik gegen Rechts haben und vielleicht auch einen kleinen Redebeitrag. Wir versuchen gerade in sonst was für Gremien reinzukommen und zu sprechen, in Austausch zu kommen. Mit Stickern, mit Flyern, mit weiß der Geier was. Mhm. Also das ist auch themenbasiert. So, und da weiß ich, denke ich mir auch, ganz im Ernst, wenn jetzt die richtigen 10 Influencer unsere Petitionen teilen würden, dann würden auch ganz viele die Angst davor verlieren und würden sich denken so, oh cool, ja, stimmt ja total, gucke ich mir auch mal an, unterschreibe ich und erzähle und teile es. Und bei manchen Themen ist es echt wie so eine Lawine und bei anderen dröppelt es halt vor sich hin, was echt ärgerlich ist, weil es halt oft Themen sind, die ganz, ganz dringend Aufmerksamkeit brauchen.
Also Social Media ist gut, finde ich, ist gut. Hat Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel im Iran. Diese Frauenbewegung, diese Revolution hat damit angefangen. Wenn keine Social Media da war, dann würde nicht so schnell wachsen. Ja, weil die konnten, das war außer Kontrolle. Jetzt machen die ein paar Stunden Internet, haben die im Iran, und weil die Angst haben. Ne? Aber trotzdem läuft immer noch. Diese Revolution ist nicht zu Ende. Trotz, dass man leider hier weniger hört, das finde ich gut. Ne? Aber für unsere Generation war natürlich ziemlich weit weg. Ne? Ich habe auf der Baustelle war ich dauernd. Ne? Und herum hatte ich so viele Männer und dies und das musste ich alles koordinieren. Für mich war auf einmal Facebook, dies, das. Gut, Facebook war ich drin einige Zeit. Aber für euch finde ich ganz toll. Also nur muss man bewusst damit umgehen, ne? Wie du sagst. Ne? Weil manche haben nur dies und also ich möchte auch nicht so.
Und wie macht ihr das mit der Zeit? Das muss ich euch jetzt noch fragen. Es ist so viel. Also alle beide seid ihr engagiert. Ihr habt immer noch ein Leben auch daneben, ein Privatleben, ein Arbeitsleben, verschiedene Leben, Fürsorgearbeit, Care-Arbeit, wie auch immer man das nennen will. Welche Flinterpersonen haben denn Zeit, sich zu engagieren? Wie macht ihr das?
Ich habe mein Büro zugemacht. Ich arbeite nicht mehr.
Ja.
Seit so Corona-Zeit ungefähr. Weil es war sowieso einige Zeit alles dicht. Und weil ich auch, als ich 19 Jahre alt war, habe ich angefangen zu arbeiten. Auf die Dörfer und da und überall. Als ich studiert habe, habe ich im Ratskeller vor 7 D-Mark.
Hier in Bremen,
Ratskeller? Hier in Bremen. Also 7 D-Mark, so habe ich gearbeitet. Und das war so hart, also mit dem Kind, mit der Arbeit, mit dem Studieren, natürlich hier die Sprache, Buch. Aber im Moment habe ich mehr Zeit, aber ich manchmal merke ich, dass ich mehr arbeite für meine aktivistischen Sachen als früher. Ja. Als ich gearbeitet habe, ne? Auf dem Büro hatte, selbstständig war. Oder
arbeitest du dann insgesamt auch sogar mehr, ne?
Also ja, mehr als manchmal sitze ich in der Nacht und schreibe ich was. Also weil ich habe auch viele Kontakte in den Iran. Mhm. Und es ist mir so wichtig, weil musste ich nicht viel darüber sprechen, aber zum Beispiel mit vielen Veranstaltungen, die aus dem Iran hierher kommen, dann bin ich dabei, ne? Und versuche ich, ob es KünstlerInnen sind oder in verschiedenen Bereichen, dass ich hier zu zeigen, hallo, wir sind alle ein Problem. Und ne, es kann auch hier, wenn Faschismus hierher kommt, der erste Stelle sind die Frauen, werden benachteiligt. Ne? Weil die wollen auch, dass die Frauen zu Hause bleiben. Genau so, was im Iran läuft, bin ich ganz sicher. Wie damals als Faschisten hier waren und so. Und da musste ich das betonen, dass wir müssen zusammenhalten. Jetzt ist Iran oder Afghanistan hier, fängt an, ne? Damals, also ich meine, vor dem Zweiten Krieg hat er auch so angefangen. Ne? Da, hier, ne? Mit AfD, jetzt haben wir, es ist ein bisschen moderner, aber das ist das Gleiche. Und in Iran habe ich auch durchgemacht, deswegen meine ich, da muss man dabei bleiben. Und jetzt bin ich so weit weggegangen von deiner Frage. Ja. Ich habe immer so viel zu erzählen, muss ich vorsichtig zu sagen.
Ja, aber die Zeit trotzdem, Omas gegen rechts,
ja, da
Femizide, laut gegen rechts, Bremen vor Iran, alles.
Ja, ich bin wirklich manchmal, kann ich sagen, 20 Stunden beschäftigt. Und in der Nacht, dann hast du so solche Nachrichten aus dem Iran, dass man überhaupt nicht schlafen kann, wie die mit den Menschen rumgehen und Toten und Hinrichtungen. Und bin ich auch total aufgeregt, weil hier politisch falsche Politik läuft, ne? Mhm. Zum Beispiel mit solchen Ländern im Iran, ne? Und Atomabkommen und passt daran, also diese Revolutionsgarde, die sind, lauter können wir nicht mehr sagen. Das muss auf die Terroristen. Also ich bin auch hier zum Beispiel in Gefahr. Die haben 500 Leute, Aktivisten in Europa getötet. Das ist nicht wenig.
Nee.
Auf der Welt. Ne? Und das ist nicht wenig. Also iranische Wurzel, ne? Die hier aktiv waren und so. Aber es ärgert mich ziemlich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also das Zeitthema, das ist immer da. Ich finde es auch spannend, dass mir im Aktivistischen oder im Ehrenamt auch vor allem Frauen, die sowieso schon oft sehr viel mehr Care-Arbeit, Beziehungsarbeit etc. begegnen. Ist ein Riesenthema, auch tatsächlich das Prekäre dahinter.
Hm.
Ja, deshalb ist es auch definitiv ein Schlag ins Gesicht, wenn beispielsweise Gelder für Demokratieprojekte gekürzt werden. Oder ja, im Endeffekt, also wir sind auch im Hintergrund gerade am Überlegen, wie wir das schaffen können, dass wir auch bezahlt werden. Weil es sind viele Selbstständige im Hintergrund, die das machen, die dann teilweise eine Woche oder anderthalb komplett ihre restliche Arbeit liegen lassen. Also lang geht es nicht. Das geht immer mal. Also ich finde, dass Geld eine riesengroße Frage ist und warum eigentlich Ehrenamt nicht bezahlt wird, wenn die Zustände so sind, wie sie sind. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass ich gar nicht mehr in einzelne Sparten das alles unterteile, sondern zumindest mein Ehrenamt und meine Selbstständigkeit als eine Sache sehe. Und deshalb muss ich auch darauf achten, dass die Sachen, die ich mache, dass die auch so bezahlt werden, dass ich meine anderen Sachen auch machen kann.
Mhm.
Deshalb versuche ich, wenige gute Aufträge zu haben. Aber beispielsweise, also wir verzichten halt auch einfach auf total viel. Also wir, also ich finde halt alleine schon, wenn man irgendwie ein bisschen das kapitalistische System und Konsum hinterfragt und dann halt sich kein Haus kauft und kein Auto kauft und keine neuen fancy Klamotten so, dann ist immer noch Leben in Deutschland teuer. Aber auf jeden Fall musst du nicht so viel arbeiten, wie du normalerweise arbeiten musst. Mein Partner und ich, wir arbeiten beide 30 Stunden auf dem Papier in der Zeit, in der unsere Kinder betreut sind. Und dann teilen wir uns einfach sehr, sehr viel auf. Und wir haben ein fantastisches soziales Netz. Wir fragen nach Hilfe, wir unterstützen uns auch gegenseitig. Das Gleiche machen wir auch mit unserem sozialen Netz. Und so kriegen wir das irgendwie hin. Und wir nehmen die Kinder auch einfach voll oft mit.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ist auch sehr nett.
Bei der ersten Demo war mein, war der ältere Sohn war beim DJ-Pult und beim Fotografieren und im WSAG-Bus und hat die Tür auf und zu gemacht und hat mit mir die RednerInnen auf die Bühne geholt. Und weiß ich nicht, also der... der macht richtig mit. Der war Teil des Teams oder zu unseren Besprechungen ist er auch voll oft dabei. Wenn wir abends Besprechungen haben und die noch nicht schlafen, dann sitzen die auf unserem Schoß so. Also da ist halt auch zusätzlich, also jetzt wenn es um Kinder geht, auch einfach, welche Räume öffnest oder schließt du halt auch. Also ich finde halt, Kinder sind auch einfach Teil dessen. Und zusätzlich noch zu deiner Frage, ist es auch einfach eine Frage von Privilegien und von Kapazitäten und Kräften. Also ich glaube, dass viele das einfach nicht schaffen. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Und ich bin zum Beispiel auch gerade an einem Punkt, wo ich merke, okay, ich muss jetzt bald mal was fallen lassen. Mhm. Sonst geht das nicht. Wir waren jetzt eigentlich eine Woche im Urlaub, aber haben irgendwie bis fast Ende des Urlaubs gebraucht, bis wir gesagt haben, okay, wir haben auch Urlaub vom Ehrenamt. Weil es irgendwie so weitergelaufen ist. Mhm. Und unsere ganzen Gespräche am Abend haben sich darum gedreht. Und dann war es auch so, ey, es wäre auch cool, mal wieder Paar zu sein. Oder einfach nur doof in der Luft rumzustarren oder ein Buch zu lesen und ein nicht politisches Buch. Ja, also gerade ist es bei mir auch einfach zu viel. Und deshalb appelliere ich auch nochmal dazu, dass es einfach nicht in Ordnung ist. Das kann nicht sein, dass das wenige machen sollen. Das müssen ganz, ganz viele Leute machen. Und vor allem müssen es die Leute machen, die Kapazitäten haben, die Privilegien haben, die finanzielle Sicherheit haben. Weil es nämlich auch ein Privileg ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Es gibt Menschen, die können nicht sagen, nein, ich beschäftige mich nicht mit Rassismus, nein, ich beschäftige mich nicht mit Sexismus, nein, ich beschäftige mich nicht mit Klassismus oder mit Behindertenfeindlichkeit oder sonst was, sondern die müssen sich tagtäglich damit beschäftigen. Und das, obwohl sie eigentlich nicht können, obwohl sie eigentlich nicht finanziell abgesichert sind, obwohl sie keine Kräfte haben, obwohl sie einfach depressiv oder was auch immer haben, alleinerziehend, whatever. Das ist keine Gemeinschaft, wenn nicht alle sich dafür zuständig fühlen und Verantwortung übernehmen, auch einen Teil zu übernehmen. Und das kann im Kleinen passieren. Das kann, wie gesagt, sein, dass man Elternsprecherin wird. Dass du die Nachbarin fragst, ob sie irgendwie was zum Einkaufen braucht. Dass du dich einfach mit irgendjemandem unterhältst und wirklich zuhörst und fragst, was die Person braucht und unterstützt. Dass du merkst, dass deine Freundin mal einen Tag ohne Kinder braucht und die Kinder abnimmst. Auch sowas ist schon Engagement. Dich einzusetzen, hinzugucken, in der Bahn, wenn irgendjemand angegangen wird, dazwischen zu gehen, dich neben die Person zu stellen, etc. Also es fängt beim Kleinen an. Und wenn du mit dem Kleinen anfängst, dann wird es definitiv passieren, dass du immer mehr machst, weil du mehr siehst. Und dann ist es irgendwann mal unmöglich, nicht zu unterstützen.
Ja, dann möchte ich jetzt aber nach dieser Rede auch noch mal den Werbeblock haben. Wie kann man sich denn bei euren Projekten mit engagieren? Oder ich kann auch einmal anfangen und noch mal kurz dazwischen sagen, während ihr überlegt, wer jetzt als Erste antwortet, dass es ja bei uns, bei den Frauenseiten eben auch so ist, dass wir praktisch aus Ehrenamtlichen bestehen und ich die einzige koordinatorische Fachkraft sozusagen dazwischen bin. Und dass wir auch oft in Kontakt sind mit der Bremer Freiwilligenagentur. Die haben auch eine Engagementbörse, da kann man auch immer Anzeigen hochladen und sagen, Gesuche hochladen, ich suche und so weiter für Einzelaufgaben. Das finde ich ganz cool. Es ist auch viel zu unbekannt, finde ich manchmal, was Lena und ihr Team da machen. Ja.
Ja, Lena kennen wir auch ganz gut. Ja.
Das weiß ich wohl, dass ihr Lena Blum kennt.
Ja. Musst du vielleicht dazu? Ja. Also laut gegen das kannst du.
Ja. Also erstmal zur Petition, Nein zur Bezahlkarte, unbedingt sich die Petition durchlesen. Also weil die Petition im Endeffekt im Text wird erklärt, warum es ganz wichtig ist, dass sie unterschrieben wird und warum es wichtig ist, dass jetzt unterschrieben wird, weil gerade im Hintergrund daran gearbeitet wird, in Bremen die Bezahlkarte einzuführen und wir als Zivilgesellschaft jetzt in diesem Moment die Möglichkeit haben, Stopp zu sagen und nein, wir gucken hin, wenn Symbolpolitik betrieben wird, die auf Kosten von Schutzsuchenden passiert und die PopulistInnen und rechtsextremen Parteien den Weg ebnet. Auf unserer Instagram-Seite könnt ihr euch dazu aufklären, dass ihr Argumente an die Hand bekommt und gerne die Petition teilen. Wir haben Sticker zu Hause und Broschüren, die gerne verteilt werden können. Also schreibt uns an, kommt auch gerne mit ins Team. Also wir brauchen noch Leute in der Grafik. Wir brauchen Leute, die mitplanen, die mitdiskutieren. Also sprecht uns gerne an. Wir brauchen Kapazitäten. humane Kapazitäten.
Und das ist ja auch der erste Schritt, das ist das Erste, was du gesagt hast, ist was sehr, sehr Niedrigschwelliges, sich erstmal mit der Petition beschäftigen. Das kann man alleine machen, da muss man noch mit niemandem gesprochen haben, wenn man so schüchtern introvertiert oder irgendwie so ist und gerne ja erstmal von Weitem schauen will, kann man da sehr gut anfangen, sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen. Auf den Link zu gehen, zu gucken und dann weiterzuschauen. Ne? Das ist ja zumindest auch ein ganz kleiner erster Schritt so Richtung Engagement.
Absolut. Und also selbst wenn die ganzen Infos da sind und man sich dann selber trotzdem dazu entschließt, nicht zu unterschreiben, dann ist das auf einer anderen Grundlage.
Ja.
Bei Laut gegen Rechts gerne genau das Gleiche uns anschreiben. Laut gegen Rechts ist keine Organisation. Laut gegen Rechts sind Einzelpersonen, die zu unterschiedlichen Aktionen aufrufen und Sachen organisieren. Jede einzelne Person, die gerade zuhört, kann laut gegen Rechts sein. Laut gegen Rechts ist eine Bewegung. Wir sind kein geschlossener Kreis, sondern wir entstehen durch das, was gerade bei Laut gegen Rechts passiert und nach außen getragen wird. Wir sind nicht die Verantwortlichen dafür, dass was in Bremen passiert, sondern wir geben gerne Inspiration. Aber alle, ganz Bremen ist gegen Rechts. Und die Frage ist, was machst du gegen Rechts?
Julia.
Ganz kurz zu der Petition unterschreiben. Und wir wussten überhaupt nicht, was heißt, Flüchtlinge zu sein oder hier Asyl beantragen. Wir wussten wirklich gar nichts darüber. Und dann irgendwann kommt man hier. Und ich frage mich, vielleicht jetzt schicken die geflüchteten Menschen, die hier mit so viel Mühe durch das Wasser, also ihr Leben auf die Hand getragen, also sage ich mal, ihre Kinder und so, kommen die hier, dass die 50 Euro vielleicht ins Land, also bei der Familie im Land schicken oder von hier aus. Ne? Das muss verboten werden. Das ist wirklich peinlich. Peinlich von hier.
Symbolpolitik.
Weil AfD fängt an und die alle anderen sagen, oh, wir müssen laufen. Ne? Die sagen das, dann muss. Das ist einfach peinlich. Und die Würde von Menschen wird dadurch beschädigt. Also ich kann nicht mehr vorstellen, was soll das alles?
Und das tatsächlich Interessante ist ja, dass viele denken, das hätte nichts mit ihnen direkt zu tun. Aber es wird auch schon darüber gesprochen, ob die Bezahlkarte dann nicht auch für BürgergeldempfängerInnen eingesetzt werden kann. Es kann sein, dass die dann vielleicht auch für Menschen mit Behinderung, für Menschen, die Krankengeld bekommen, für Menschen, die Elterngeld bekommen, für Menschen, die im Alter Geld bekommen. Also es sind ganz, ganz viele Sachen möglich, wenn diese Bezahlkarte eingeführt wird. Klar. Und die Bezahlkarte hat mit uns allen zu tun.
Ja.
Jetzt also wie mache ich mit bei Omas gegen rechts zum Beispiel? Wie mache ich das?
Mitkommen, also ich noch nicht. Mitkommen. Also ich bin seit, weiß nicht, vielleicht zwei Monate dabei. Ich habe immer gehört, weil ich auch mal da, aber Mitglied war ich nicht, so in dem Sinne. Aber das ist so wichtig, dass die sehen, die alte Generation macht sich Gedanken darüber. Das ist doch, Nuria ist wie meine Tochter hier, ne? Oder du, egal. Ne? Und ich möchte, was ich erlebt habe, nicht, dass ihr, eure Kinder, meine Enkelkinder, alle Kinder, wieder erleben. Und wenn wir da sitzen und nichts machen als Omas, dann wie kann ich denn später mein Enkelkind sagen, ja, tut mir leid. Na? Das ist doch, ich kann es nicht. Ich musste was machen. Na, deshalb sind wir auch der erste Samstag immer im Monat sind wir gegenüber Dom. Wir singen da. War ich auch ein paar Mal da, zwei, dreimal. Und danach ist die Sitzung, kommen mittlerweile viele, also ich glaube über 50 Omas und alle total nette. Also ich bin an allen verliebt.
Oh, wie schön.
Das ist so toll. Also die geben mir so viel Energie. Und einmal dann singen wir, üben wir in der Kirche in der Neustadt. Das war ich auch einmal da. Und ja, ich hoffe, dass ich auch weiter dabei bleibe. Und was ich mir sehr wichtig ist, dass ich vielleicht sagen möchte, also ich bin dabei mit meinem Mann zusammen, dass wir einen Verein gründen und dieser Verein heißt Vorleben Freiheit Bremen.
Ja.
Und wir möchten alle Frauen, ist mir egal aus welchem Land oder egal wie die sprechen oder wir wollen alle dabei haben. Ja? Und diese Parole als eine Solidarität zwischen Frauen, Männer auch, egal, also nicht nur Frauen, auch Männer, entwickeln lassen.
Ja.
Ne? Und ist schon so weit. Also wirklich, ich bewundere mich, wie alle uns unterstützt haben. Ne? Und bin ich auch sehr stolz auf alle Frauen und auch Männer, sage ich mal. Weil erst haben die Frauen im Iran angefangen und die Männer haben die alle unterstützt und machen die auch weiterhin. Ne? Und das wollte ich auch loswerden. Und ich warte darauf, dass es bald dieser Verein so richtig eine große Bewegung mit sich bringt in Bremen und auch weiter. Wir sind auch im Kontakt mit den anderen Städten.
Ja, und euch erreicht man über Instagram auch?
Ja, wir haben noch, also ist beim Finanzamt jetzt.
Wie sagt man, ja, und Vereinsregister, das dauert ja auch da, alles.
Ja, wir sagen euch Bescheid, dann könnt ihr uns unterstützen vielleicht auch.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich habe ich noch 2000 andere Fragen, aber
wir kommen gerne wieder.
Ihr kommt einfach wieder, in anderen Konstellationen vielleicht oder zu einem anderen Thema. Ich bin total dankbar für das Gespräch. Es war super mit euch. Dankeschön.
Ja, danke.
Und ich hoffe, dass sich immer noch mehr Menschen engagieren. Okay.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, danke auch an der Frauenseite.
Dankeschön.
Ich gucke jeden Tag. Ich bin süchtig geworden.
Okay, dann halte ich jetzt an. Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Wir danken unseren Gästinnen Julia Jalaefa und Nuria Fischer. Von Boom bis Z wird gefördert vom Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an Paula, René, Lilly, Ling, Laura, Hanna, Jule, Salam, Luisa, Andrea, Nina, Irene und Mara. Recherche, aktuelle Folge Lena Bartkowski. Musik Imke Bolz, Artwork Luise Hahn. Social Media, Frauenseiten Social Media Unit mit besonderem Dank an Pia Brandt. Mastering Jana Fischer, Produktion und Schnitt Renate Strümpel. Ihr habt Fragen oder Ideen, dann wendet euch per Mail an frauenseiten@bremen.de. Bis dann!